Ja, das hält hoffentlich. Wenn nicht, werden wir das schon merken. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber das wird. Es geht ja nicht darum, wie das jetzt hier aussieht, sondern um den Bibeltext, den wir gerade gehört haben. Danke, Richard, fürs Vorlesen. Und ich möchte mit einer Frage starten, beziehungsweise vielleicht mehrere Fragen. Und zwar mit der Frage, was ist, wenn es nicht um dich geht? Was ist, wenn es nicht um deine Lebenserfüllung, dein Glück, deine Freude oder dein Erfolg geht? Und was ist, wenn der Sinn deines Lebens nicht ist, dass du etwas erreichst oder dass du besonders viel erlebst? Und was ist, wenn dein christlicher Glaube nicht nur darum geht, dass es zwischen dir und Gott passt, nicht darum, dass du in den Himmel kommst oder dass du deine persönliche Beziehung besonders gut ist? Ja. Danke, Johannes. Was ist, wenn es in erster Linie einfach nicht um dich geht? Letzte Woche haben wir vom Andreas in der Predigt gehört, dass es nicht darum geht, in deinen eigenen Dickkopf durchzusetzen. Nicht darum, dass du deinen Glauben so lebst, wie du es halt vor Gott erkannt hast, sondern darum, mit Rücksicht auf das Gewissen deines Nächsten zu leben. Es ging um die Ausrichtung auf die Gerechtigkeit und den Frieden Christi. Und diese Woche geht es weiter im Text und wir haben gerade eben Römer 15, 1 bis 13 gehört. Und ja, dieser Text hat mich zu dieser Anfangsfrage geführt. Ich weiß seit Wochen, also wirklich schon sehr, sehr lange, dass ich über diesen Text reden soll. Und es hat mich einige Zeit gebraucht, damit ich irgendwie verstehe, worum es da eigentlich geht, was diese Passage verbindet. Ich bin ehrlich, es kam mir so vor, als wären da so irgendwelche Gedankengänge von Paulus zusammengewürfelt und dann noch ein paar alttestamentliche Zitate drunter mischt. Und ja, es fiel mir irgendwie sehr schwer, da irgendwas, eine Aussage rauszuziehen oder zu finden. Ne? Am Anfang klingt es so, als wäre es eine Wiederholung von Kapitel 14, aber dann ist doch ein bisschen noch was anderes drin. Was will uns Paulus sagen? Und naja, wenn man nicht weiter weiß, dann fängt man einfach am Anfang an. Und deswegen habe ich einfach versucht, Vers für Vers durchzugehen. Und deswegen will ich die ersten drei Verse jetzt nochmal lesen. Und ich lese sie jetzt mal bewusst aus der Schlachter-Übersetzung. Wir haben vorhin die Neues Leben gehört. Und ich werde jetzt mal bewusst nur die ersten drei Verse in der Schlachter lesen und erkläre es euch dann. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Auf den ersten Blick scheint es wirklich so, als würde das Thema von der Woche davor oder vom Kapitel davor aufgreifen. Er spricht davon, Rücksicht auf deine Glaubensbrüder und Schwestern zu nehmen. Aber ich bin beim Lesen über dieses Zitat in Vers 3 gestolpert. Die Schmähungen, die auf dich gefallen sind, oder die Schmähungen, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Oder anders übersetzt, die Menschen, die dich beleidigen, beleidigen auch mich. Was hat das jetzt damit zu tun, dass wir auf unseren Nächsten Rücksicht nehmen sollen? Fand ich jetzt gerade ein bisschen schwierig zusammenzupassen, also habe ich nachgeschaut, wo dieses Zitat herkommt. Und bin im Psalm 69 drauf gestoßen. Und in diesem Psalm spricht David und er spricht aus seiner Situation heraus, wo er Anfeindungen, Angriffe und Leid erfährt, und zwar dafür, dass er an Gott festhält. Er wird gehasst dafür, dass er seine Hoffnung auf Gott setzt. Und ich will mal einen Ausschnitt davon lesen, und zwar in Psalm 69, die Verse 8 bis 14. Denn um deinetwillen werde ich verhöhnt und verspottet, gedemütigt und gekränkt. Selbst meine Brüder geben vor, mich nicht zu kennen und behandeln mich wie einen Fremden. Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Deshalb beleidigen die, die dich beleidigen, auch mich. Wenn ich vor dem Herrn weine und faste, dann verspotten sie mich. Wenn ich mein Trauergewand anlege, um der Welt meinen Kummer zu zeigen, dann verlachen sie mich. Ich bin zum Stadtgespräch geworden und die Betrunkenen lästern über mich. Doch ich höre nicht auf, zu dir zu beten, denn ich hoffe darauf, dass du, Herr, mir diesmal gnädig bist. Gott, erhöre mich in deiner Gnade und antworte auf mein Gebet mit deiner Hilfe, denn auf dich ist Verlass. Wenn wir also in unserem Text den Vers 3 lesen, und da steht, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, weil wie die Neues Leben das ausdrückt, Christus lebte nicht für sich selbst, dann erkennen wir durch diesen Psalm, für was bzw. für wen er lebt. Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir, sagt der Psalm 69, Vers 10. Die Leidenschaft für Gott brannte in ihm. Jesus hatte nicht Gefallen an sich selbst. Es ging ihm nicht darum, was er wollte oder was gerade schön wäre für ihn. Nein, er lebte für seinen Vater im Himmel. Er hatte Gefallen an dem, was Gott gefiel. Er hielt an dem Plan seines Vaters, an seiner Barmherzigkeit, an seiner Gnade und seiner Gerechtigkeit fest, obwohl er dafür Anfeindungen bis in den Tod hinein auf sich nehmen musste. Und ich habe heute, wie gesagt, bewusst die ersten drei Verse aus der Schlachter gelesen, weil dann sehen wir, dass in dem ersten Vers für uns genau die gleichen Wörter gewählt werden. Wir sollen nicht an uns selbst gefallen haben, genauso wie Christus nicht an sich selbst gefallen hatte. Und ich weiß, es klingt immer so im ersten Lesen so, als dürften wir uns selbst nicht mögen oder sowas. Wir sollen uns selbst nicht gefallen. Aber das Wort gefallen, das bedeutet gefallen im Sinne von zufriedenstellen, jemand Freude bereiten. Und das heißt, dieser Text sagt uns nicht darüber aus, ob wir uns über uns selbst freuen sollen, weil Gott freut sich über jeden Einzelnen von uns. Er liebt uns und er freut sich über uns. Sondern wonach wir uns ausrichten, auf wen wir uns ausrichten. Und dieser Text sagt, wir sollen nicht einfach so leben und handeln, wie es uns halt persönlich jetzt am besten gefallen würde oder was uns halt jetzt in diesem Moment zufriedenstellen würde, sondern wir sollen leben, wie Jesus es tat, mit einer Ausrichtung nach Gott. Ich meine, jetzt müssen wir es aber nochmal genau angucken. Steht das genauso da? Weil steht da nicht, denn jeder soll von uns soll seinem Nächsten gefallen? Ich glaube, wir müssen da genau hingucken, weil da steht ja, wir sollen unserem Nächsten gefallen. Aber wir sollen ihm gefallen zum Guten und zur Erbauung. Also mit einer ganz bestimmten Ausrichtung. Okay, ich sage jetzt schon mal, jeder, der sich gerade denkt, ist ein komplizierter Text heute, das ist okay, habe ich mir auch gedacht beim Vorbereiten. Aber ich versuche, dass wir da durchsteigen und es euch ein bisschen auseinanderzufrieben. Dann habe ich mich gefragt, okay, wenn mir jetzt meinem Nächsten gefallen soll, zum Guten hin, dann okay, was ist das Gute? Schöne ist, Jesus gibt uns eine Antwort drauf. Er sagt in Markus 10, Vers 18, warum nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Klare Antwort, das Gute ist Gott allein. Das heißt wohl, dass wir dann so handeln sollen, dass unser Nächsten damit helfen können, Gott zu sehen und sich nach ihm auszurichten, also zum Guten hin, zum Gott hin. Und Erbauung, naja, das ist ein Begriff, wo es offensichtlich ums Bauen geht oder ums Erschaffen. Man baut Gebäude, aber auch Gemeinschaften und Beziehungen. Und es wird etwas hervorgebracht. Und wir lesen an anderer Stelle in der Bibel, dass es in unserem Leben mit Christus darum geht, das geistige Haus zu bauen, die Gemeinde, um geistige Früchte hervorzubringen. Also unser Leben soll gebaut werden zur Ehre Gottes. Also geht es doch im Vers 2 ultimativ darum, dass wir Gott gefallen sollen und sich nach ihm ausrichten, indem wir unseren Nächsten helfen, sich ebenfalls nach Gott auszurichten. Das Gleiche, was Jesus tat. Für unsere Rettung, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben konnten, hat er sich nach dem Willen Gottes ausgerichtet. Also er hat seinem Vater im Himmel Freude bereitet und ihm gehorcht und sich nach Gott ausgerichtet für uns, damit wir ja in dieser Gemeinschaft leben können. Er hat für uns den Tod besiegt und die Sünde besiegt und er ist da Gottes Plan gefolgt. Es geht also in erster Linie nicht um uns und auch nicht in erster Linie um unseren Nächsten, sondern immer um Gott. Und ich habe jetzt mal den restlichen Text, dann bin ich den durchgegangen, weil ich dachte mir, okay, vielleicht lese ich jetzt ein bisschen zu viel hinein in die ersten drei Verse, kann ja auch passieren. Und dann habe ich mir angeschaut und festgestellt, okay, Verse 4 und 5, da geht es jetzt mehr um darum, was Jesus für uns getan hat und wofür die Schrift gegeben ist und wofür Paulus bittet. Aber in Vers 6 wird uns wieder eine Ausrichtung und ein Ziel genannt. Nämlich, dass wir gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater, unseren Herrn Jesus Christus loben. Also zum Lob Gottes. Und in Vers 7 heißt es, dass wir einander annehmen sollen, wie Jesus uns angenommen hat, um damit Gott zu ehren. Also wieder, um Gott groß zu machen. Und Vers 8 erklärt uns, dass Jesus als Diener zu den Juden kam, um uns zu bestätigen, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Also das, was er sagt, auch wirklich passieren wird. Also er hat es getan, damit wir Gottes Wahrhaftigkeit erkennen. Aber nicht nur dafür, das sind die Verse 9 bis 11, sondern damit alle Welt Gott bejubelt und ihm preist und sich an ihm freut, weil er barmherzig ist. Also es geht nicht um uns, es geht um Gott und um seine Ehre. Was genau heißt Ehre? Es heißt, dass wir ihn erkennen, als wer er eigentlich ist, als Schöpfer, als König, als Herrscher, als Ausgangspunkt vom Guten, von allem Guten, als Richter und als Retter. Und dass wir ihm entsprechend dem, wer er ist, auch begegnen. Es geht nicht um dich und nicht um mich. Jetzt ist meine Frage, ist das für dich eine ernüchternde Erkenntnis? Oder vielleicht erschreckend? Lehnt sich bei dir dann innerlich irgendwas auf und sagt, ey, warte mal, nee, das finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Ich meine, immerhin sind wir schon so geprägt, dass wir unser eigener Glücksschmied sind. Also wir sind verantwortlich, das Beste aus unserem Leben rauszumachen. Hat sicher irgendjemand, haben sicher alle von euch schon mal irgendwie gehört. Aber vielleicht geht es dir wie mir. Und für dich ist diese Aussage etwas Erleichterndes. Für mich ist sie es, weil es ist erleichternd, dass mein Leben sich nicht um mich dreht. Denn wenn es nicht um mich geht, dann habe ich auch nichts verfehlt, wenn ich nicht aus jedem Moment meines Lebens das Allerbeste herausgeholt habe. Dann habe ich nicht versagt, wenn ich es nicht geschafft habe, so zu leben, dass ich total glücklich war. Wenn es nicht um mich geht, dann wird der Druck weggenommen, dass ich einen besonderen, tollen Glauben habe und dass meine Beziehung zu Gott außerordentlich ist. Wenn es nicht um mich geht, dann brauche ich nicht immer versuchen, etwas zu erreichen oder jemand zu sein oder irgendwas zu erleben, was ich eigentlich gar nicht aus mir heraus hinkriege. Wenn meine Aufgabe also ist, Gott zu loben und ihn mit meinem Leben Freude zu bereiten, ist das für mich persönlich leichter und schöner, als versuchen, mich selber zufriedenzustellen. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, Tabea, deine Logik hat einen kleinen Fehler, weil Gott die Ehre zu geben mit meinem ganzen Leben, das ist jetzt nicht so einfach, wie du das jetzt gerade so schön sagst. Und da bin ich jetzt auch nicht so gut drin, weil ich meine, wir sind sündig und fehlerhaft und wir geben nicht immer Gott die Ehre. Und das stimmt. Ja, ich bin sündig und ich mache Fehler. Aber es ist trotzdem, genau, jedem von uns geht das so. Aber es ist trotzdem für mich erleichternd, dass ich mich auf Gott ausrichte und dass mein Lebenssinn meine Erfüllung, nicht meine eigene Erfüllung und Glück ist, sondern Gottes Lob. Und ich gebe euch drei Gründe dafür. Und dafür habe ich hier so cooles Anschauungsmaterial. Ich muss ein großes Dankeschön an die Weißensbachs, weil die haben uns die coole Erde vom Camp noch hier gegeben. Und wir haben hier einmal eine Sonne. Ja, hat ein Dreibein gestellt, weil ich nichts sonst aufstellen konnte. Das Verhältnis stimmt nicht so ganz. Die Sonne müsste viel, viel größer sein, aber das ist, man nimmt, was man kriegen kann. Ne? Also, Sonne, strahlend, groß, denkt an die Sonne, die ihr kennt. Erde, nicht ganz so groß. Genau. Und zwar der erste Grund, warum für mich erleichternd ist, dass es sich nicht um mich dreht, ist, weil ich weiß, dass ich meinen ursprünglichen Zweck erfülle, wenn ich mich um Gott drehe. Für viele Jahrhunderte haben Leute gedacht, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Wir drehen das mal hier so, damit ihr sehen könnt. Ne? Und warum haben die das gedacht? Naja, das war das, was sie vor ihren Augen sehen konnten. Haben halt hoch in den Himmel geguckt, gesehen, die Sonne wandert und dann kommt sie am nächsten Morgen wieder hier rum. Also macht Sinn, oder? Sonne dreht sich um die Erde. Ja. Genau, ja, das stimmt aber nicht. Man hat dann irgendwann, haben ein paar schlaue Menschen ganz viel den Himmel beobachtet und irgendwann festgestellt, das stimmt ja gar nicht. Sondern die Erde, die dreht sich halt so ein bisschen um sich selbst hier und dann dreht sie sich um die Sonne. Die Erde dreht sich um die Sonne. Und warum ist das so? Warum dreht sich jetzt die Erde um die Sonne? Ja, das Schwerkraft. Ja. Naturgesetz. Genau, weil es dafür gemacht wurde. Es wurde dafür gemacht, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Gott hat das sich geplant und hat das so geplant, dass es für den Erhalt unserer Biosphäre und allem anderen und unseres Lebens genau richtig war. Genau die richtige Distanz und Ferne und es passt. Genau, wurde vieles behauptet, genau. Und manchmal muss man ein bisschen dazulernen. Also am Ende dreht sich die Erde um die Sonne, weil die Erde dafür geschaffen ist, sich um die Sonne zu drehen. Und genauso wie die Erde geschaffen ist, sich um die Sonne zu drehen, so sind auch wir geschaffen, dass Gott sich nicht um uns dreht, sondern dass wir uns um Gott drehen. Ich stelle das mal kurz wieder ab. Kommt gleich wieder. Römer 11, Vers 36 sagt, denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und alles ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Also wir sind dazu bestimmt, Gott Ehre zu geben und seine Herrlichkeit zu reflektieren. Das war, wofür wir geschaffen wurden. Und in Jesaja 43, 6 bis 7 hören wir den Ruf Gottes an die Seinen und da steht: Zum Norden sage ich, gib her, und zum Süden halte niemand zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus allen Winkeln der Erde. Alle, die nach meinem Namen benannt sind, die ich zu meiner Ehre gemacht habe, die ich gebildet und erschaffen habe. Wenn wir unser Leben nach Gott ausrichten und zu seiner Ehre leben und nicht versuchen, unsere eigene Ehre groß zu machen, dann erfüllen wir damit den Zweck, für den Gott uns eigentlich geschaffen hat. Und das ist was unglaublich Schönes. Es passt und es ist auch für den Erhalt unseres Lebens gut. Der zweite Grund, warum das für mich erleichternd ist, das zu wissen, ist, weil ich weiß, dass am Ende Gott für seine eigene Ehre sorgt. Dürfen wir die Sonne in die Hand nehmen. Es ist nicht etwas, was ich bewirke, was ich allein schaffe oder was kaputt geht, wenn ich es nicht schaffe. Es ist einfach etwas, woran ich teilhaben darf. Wenn wir unseren Planeten betrachten, die Sonne anschauen, dann wird uns das einfach nochmal deutlich. Ob die Erde jetzt um die Sonne kreist oder nicht, ändert absolut gar nichts daran, dass die Sonne strahlt und mächtig und schön ist. Wir haben darauf gar keinen Einfluss. Wir können die Sonne gar nicht direkt anschauen. Wenn man mal drüber nachdenkt, wir können die Sonne gar nicht direkt anschauen. Genauso wie auch Gottes Angesicht hier auf Erden nicht so ganz anschauen können. Weil es so krass ist. Und deswegen kann sich hier auch nichts ändern, egal was wir tun. Und wir können die Sonne genießen und dankbar sein. Und genauso ist es mit Gott. Er bleibt immer heilig. Er bleibt immer mächtig und er bleibt immer gut. Und er bleibt immer strahlend und schön. Jesaja 5, 16 sagt, aber der Herr der Herrscher wird erhaben sein im Gericht und Gott, der Heilige, wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und in Jesaja 6, Vers 3, und einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Gott lässt sich seine Ehre auch nicht nehmen. Wir können zwar so handeln, dass es ihm nicht ehrt, das tun wir tatsächlich sehr häufig, aber am Ende ist Gott immer noch alle Ehre wert und ja, er ist in keinster Weise davon abhängig, dass wir ihn ehren. Er braucht es nicht. Er gibt uns nur die Möglichkeit, teilzuhaben. Und Jesaja 48,11 besagt, um meinetwillen werde ich es tun, allein um meinetwillen, damit mein Name nicht entweiht wird. Ich überlasse meine Ehre keinem anderen. Sehr starke Aussage von Gott. Also genauso wie die Sonne die Erde nicht braucht, braucht Gott unser Lob nicht. Und das ist auch was Schönes, weil dann weiß ich, dass es nicht die Verantwortung dafür voll auf mich lastet, dass ich das irgendwie hinkriegen muss, dass ich dafür verantwortlich bin, dass Gott weiterhin groß bleibt. Ich darf daran teilhaben. Ich darf ihn loben und preisen. Ich darf ihn weiter der Welt zeigen. Ich darf ihn reflektieren, weil ich dafür geschaffen bin, ihn zu reflektieren. Aber am Ende ist Gott einfach Gott und das ist was Wunderschönes. Der dritte Grund, warum es für mich erleichternd ist, dass mein Lebenssinn nicht ich selbst bin, sondern Gott, ist, weil ich weiß, dass Gott mich dazu befähigt. Und er hat mich dazu wiederhergestellt. Jesus Tod und Auferstehung hat uns so erneuert, dass wir heute überhaupt ihm zur Ehre leben können. Alles auf der Erde ist so eingestellt, dass wenn sie gut um die Sonne kreist, dass es passt. Und dass sie davon profitiert und dass wir hier leben können in dieser Atmosphäre. Dass es funktioniert. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie alles so gut zusammenhängt. Also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist das einfach wunderschön. Und genauso setzt auch Gott in unserem Leben alles wieder her, damit wir ihm zur Ehre leben können. Davon lesen wir auch in unserem Text, in dem Bibeltext von heute in Römer 15. In Römer 15, Vers 4 steht drin, dass er uns die Bibel gegeben hat, das Wort Gottes, damit wir daraus lernen können. Es soll unsere Hoffnung und Geduld geben und uns ermutigen. Und in Vers 5 steht, dass Gott selber, von dem alle Geduld und Trost ausgeht, uns eine gemeinsame Ausrichtung, einen gemeinsamen Sinn schenkt, wie Christus es uns geschenkt hat. Also er schenkt es uns, dass wir uns nach Gott ausrichten können, wie Christus sich ausgerichtet hat. Und das gemeinsam. Vers 7 sagt, und Jesus selber hat uns bereits angenommen. Er hat uns die Gemeinschaft mit ihm und mit dem ewigen Vater ermöglicht und uns da hineingesetzt, bevor wir überhaupt irgendwas aus uns heraus getan hätten. Seine Liebe war zuerst da. Und Vers 8 und 9 zeigt uns, dass Gott barmherzig ist zu uns. Er begegnet uns in unserem Versagen und er ist treu und hält sein Wort. Vers 12 und 13 zeigt uns, dass er immer noch Gott ist, der über uns herrscht und auf den wir hoffen dürfen, weil von ihm alle Hoffnung ausgeht. Und er erfüllt uns mit Freude und Frieden, sodass unsere Hoffnung überströmt und dass wir erfüllt sind mit Kraft, die von seinem Geist ausgeht. Wie viel da drin steckt, was Gott uns alles geschenkt hat, womit er uns befähigt, überhaupt zu seiner Ehre zu leben. Er macht das. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat sich in das Denken unserer Zeit festgesetzt, dass wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern, dann wird es keiner mehr tun. Dass wenn wir uns nicht auf uns achten, dass es uns gut geht, dann werden wir auf jeden Fall zu kurz kommen. Und dann, wenn es nicht um uns geht, dann geht es gar nicht um uns. Und dann werden wir kläglich, elend, traurig versagen und uns auspowern für andere. Dieses Denken ist irgendwo drin steckt irgendwo in uns. Aber warum eigentlich? Dass es sich in unserem Leben nicht in erster Linie um uns dreht, heißt ja noch lange nicht, dass sich keiner um uns kümmert. Und vielleicht denken wir nur so, weil wir als Gesellschaft verlernt haben, anderen zu vertrauen. Weil wir zu oft wiederholt bekommen haben, dass der Einzige, auf den du dich verlassen kannst, du selber bist. Weil wir glauben, dass wir nur uns alleine selber glücklich machen können. Aber das stimmt nicht. Denn Gott ist unsere Freude und Gott kümmert sich um uns. Er hat seinen Sohn gesandt, um eine Versöhnung zwischen uns zu schaffen. Und wir versagen darin, zu Gottes Ehre zu leben. Wir lehnen ihn teilweise sogar vollkommen ab. Wir erwidern seine Liebe nicht und trotzdem liebt er uns. Und trotzdem versorgt er uns. Trotzdem ist er auf diese Welt gekommen, Ja, als Mensch, damit wir seine Herrlichkeit sehen können, an Jesus. Er ist für uns verurteilt worden, beschämt und gekreuzigt und er hat unsere Schuld getragen. Wie der Vers 3 auch sagt, die Schmähungen haben ihn getroffen, die Schmähungen, die Ablehnung, die Gott erleidet durch die Menschheit, die hat Jesus auf sich genommen. Und weil er Gottes Willen gefolgt ist, Gottes Ehre verfolgt hat, können wir Versöhnung erleben. Und das war auch Gottes Ehre, sein Plan, uns zu lieben und seine Größe darin zu offenbaren. Das gehört dazu. Und Jesus ist nach 3 Tagen auferstanden, um der Welt zu zeigen, dass der Tod ihn nicht besiegt hat. Dass wir einen lebendigen Gott verehren. Und er ist in den Himmel hinaufgestiegen, um für uns Wohnung vorzubereiten und zu regieren in Ewigkeit. In Gerechtigkeit, in Liebe, in Barmherzigkeit. Ich meine, wie schön ist das? Das ist einfach wunderbar. Nein. Kriegen wir wieder hin. Ich muss mit der Balance arbeiten. Wir müssen uns nicht darum sorgen, dass wir zu kurz kommen. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir irgendwie was verpassen würden, wenn wir uns nach Gott ausrichten. Oder dass irgendwas Schlimmes mit unserem Leben passiert, wenn wir Gott an erste Stelle setzen. In Römer 8, Vers 32 steht, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wir brauchen keine Angst haben. Wie leben wir nun zu Gottes Ehre? Darauf hat uns Andreas eigentlich letzte Woche schon eine Antwort gegeben. Ich meine, vielleicht erinnert sich einer von euch, er hat gesagt, dass der Schlüsselvers für Kapitel 14 und 15 in Kapitel 14 steht, die Verse 17 bis 18. Und ich will sie nochmal vorlesen. Denn im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Es geht also um ein Leben, das in Gerechtigkeit und im Frieden und in der Freude des Heiligen Geistes gelebt wird, das darin dient. Und auch in unserem Text haben wir ja schon ein bisschen was davon gesehen, Aspekte, die dazugehören. Und zwar die Aussagen in Vers 1, dass wir die Gebrechen der Schwachen tragen sollen, also die Ängste und Zweifel anderer ernst nehmen und berücksichtigen. Und Vers 2, dass jeder von uns sich so verhalten soll, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Und Vers 7, dass wir einander annehmen sollen, wie Christus uns angenommen hat. Ein Leben, ein Teil von einem Leben zu Gottes Ehre ist, mit unseren Glaubensgeschwistern genauso umzugehen, wie Jesus es mit seinen Jüngern tat. Nicht ohne Grund hat Jesus gesagt, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aber das Wichtigste ist das, was wir da in Kapitel 14, Vers 17 und 18 lesen, dass es nicht um Essen und Trinken, nicht um bestimmte Handlungen geht oder bestimmte Regeln, sondern um ein Ausstrecken nach den Werten und nach dem Wesen Gottes. Gott möchte nicht Brandopfer und Schlachtopfer, sondern Liebe und Gotteserkenntnis. Das steht in Hosea 6, Vers 6. Er will, dass wir sein Wesen kennenlernen, seine Werte annehmen und in Gemeinschaft mit ihm verbunden sind, eine Ausrichtung nach ihm haben, ein Anerkennen, dass er besser weiß, was gut für uns ist, als wir vielleicht selber oder als wir selber und eine Erkenntnis, dass es halt um Gott geht und nicht um uns. Und vielleicht hilft uns so eine Erkenntnis auch, mit der Welt umzugehen, die momentan in so einer Krise steckt. Ich meine, das Pandemiegeschehen ist mal wieder vordersten Front unseres Denkens. Und wir schauen uns um und fragen, wie sollen wir in so einer Welt Gott ehren? Eine Weltsituation, wo uns Angst plagt und Unsicherheit, wo wir über Ungerechtigkeit klagen und unsere eigene Hilflosigkeit einfach wieder deutlich wird. Doch wenn Gott seine Kirche durch Weltkriege, Hungersnöte und Diktaturen durchgetragen hat, dann kann er sich uns auch durch eine hinziehende Pandemie und auch wieder durch Lockdowns, ob jetzt light oder hart oder was immer, durchtragen. Dann wird seine Versorgung und Liebe auch jetzt nicht aufhören und dann sind seine Werte, die wir als Kirche leben dürfen, in einer solchen Zeit immer noch gültig. Und ich glaube, gerade jetzt ist es dran, dass wir mit Rücksicht auf die Ängste und Sorgen unseres Nächsten leben, ob wir sie teilen oder nicht. Und dass unsere Worte und unser ganzes Handeln immer wieder auf die Hoffnung ausgerichtet ist und darauf hinweist, die wir in Christus haben, weil diese Hoffnung bleibt bestehen. Die Hoffnung auf eine Ewigkeit mit ihm, die Hoffnung auf den Sieg Gottes, die Hoffnung auf die Gerechtigkeit, die Gott eines Tages wiederherstellen wird und auf die Heilung, die er dieser Welt bringt und schon gebracht hat in Jesus Christus. Und lasst uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Und zwar total egal, ob wir, wenn es um die ganzen Pandemiegeschehen und Maßnahmen oder sonst was einer Meinung sind oder nicht. Egal, was gerade in der Welt geschieht, wollen wir weiterhin ein Leben führen, welches auf die Gerechtigkeit und den Frieden Gottes ausgerichtet ist. Ein Leben in der Freude des Heiligen Geistes. Ein Leben im Lob Gottes. Ein Leben ihm zur Ehre. Auf Christus ausgerichtet. Und zwar ein Leben auf den Blick, mit Blick auf die Sonne, auf die Herrlichkeit Gottes, dass auch wenn Wolken davor sind, wir sie vielleicht manchmal nicht direkt sehen, wir wissen, dass sie immer noch da ist. Denn Gott bleibt immer noch mächtig und er kämpft für uns. Er versorgt uns. Also können wir auch mit Zuversicht und Freude für ihn leben. Ich habe gestern Abend gebastelt. Es ist nicht ganz so geworden, wie ich mir das erhofft hatte. Aber ich wollte euch eigentlich alle gerne eine kleine Sonne mitgeben. Das ist eine Mini-Sonne. Das ist eine Perle, das heißt, ihr könnt sie auch irgendwo dran machen, wenn ihr wollt. Sie kleben ein bisschen aneinander, es hat nicht so ganz hingehauen, wie ich gedacht habe. Aber ich hoffe, dass ihr eine davon euch nachher mitnehmt. Ich werde sie vorne, danke. Ich werde sie vorne auf den Tisch stellen beim Ausgang. Und ihr könnt eine davon nehmen, damit ihr euch daran erinnern könnt, dass Gottes Herrlichkeit scheint und dass es wert ist, sich nach ihm auszurichten. Und dass unser Leben sich um ihn drehen darf und dass das gut ist, weil wir dafür geschaffen sind. Weil er die Verantwortung dafür trägt und weil er uns dafür ausgestattet hat und befähigt hat. Und ich will jetzt einfach mit dem Vers, mit dem Gebet aus Vers 13 schließen. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.